Heldenfunk.
Hallo und herzlich willkommen zu Heldenfunk Nummer 15.
Juhu!
Yeah. Wir haben es geschafft. Wir sind jetzt 50 und gehen in Rente.
Nee. Midlife-Crisis.
Ja, wir müssen ja erst mit 67 in Rente, also haben wir noch was. Ja, herzlich willkommen zur aktuellsten Folge. Wahrscheinlich ist das die letzte Folge vor Weihnachten, weil heute nämlich schon der 6. Dezember ist. Nikolausi und der Rolf hat auch schon Schokolade mitgebracht. Und wir haben wieder tolle Themen für euch. Wir haben unsere Webseite umgezogen, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt. Wir reden über TPCC und den neuen Supercluster, damit wir auch mal wieder was Technisches haben. Natürlich ist WikiLeaks in aller Munde, darüber reden wir auch. Zum Schluss noch ein bisschen Geschenketipps. Dann haben wir noch für euch ein Jobangebot. Die Jana hat uns noch schnell ein Jobangebot reingebracht und auch hier wieder ein bisschen Feedback von euch, also wird es diesmal ganz interessant. Vielleicht fangen wir einfach mal an mit unseren Studiogästen. Heute im Studio der Marc, unser Producer. Hallo Marc.
Ja, hallo.
Dann haben wir noch den Andreas.
Hallo.
Den Johannes.
Hey.
Den Rolf.
Ho, ho.
Und ich bin Konstantin Gonzalez, euer Moderator. Ja, das ist Folge 50 und pünktlich haben wir es geschafft, unsere Webseite endlich aufzuziehen. Diesmal vielen, vielen Dank an den Andreas, der da tatkräftig viel Zeit und Mühe reingesteckt hat. Und wir haben jetzt ein neues Design. Wir haben die alte Webseite, die ja noch so ein bisschen Altlasten von einer Agentur war, einfach mal komplett weggelassen und alles nochmal neu aufgebaut. Ein paar Folgen fehlen noch. Und wir haben jetzt, vielleicht erzählst du einfach mal, wie war denn so die Migration? Wir haben es eigentlich neu von Scratch gemacht, ne?
Migration war es eigentlich nicht. Wir haben komplett neu Drupal basierend aufgebaut. Und da muss ich gleich das an Konstantin zurückgeben, weil der Konstantin da auch maßgeblich mit dran beteiligt war an der Webseite. Da haben wir in einigen Coding-Sessions ja den genau. Drupal-Plugins und HTML und CSS und
genau, noch
GIMP letzte mit Bilder, Bilder mit GIMP bearbeitet und so weiter.
Dann haben wir noch schnell Wolfgangs Feedback aufgenommen und die Webseite auch für 1024er Breite kompatibel gemacht, damit er mit seinem Netbook die Systemhelden verfolgen kann. Aber das war gut, wir haben da viel gelernt. Also ich habe jetzt viel CSS dazugelernt und viel mit GIMP dazugelernt. Wir hoffen, es gefällt euch. Also schickt uns bitte euer Feedback. Ja, das Ganze ist also Drupal-basiert. Du bist jetzt auch Drupal-Fan, oder?
Ja, also das ist auf jeden Fall ein gutes System. Ich benutze es auch für meine eigene Webseite.
Also der Johannes, weiß ich, ist PHP-Fan, aber ich glaube, du bist nicht so der Drupal-Fan. Was wäre denn dein CMS der Wahl gewesen?
Was, CMS?
Also Content-Management-System oder Blog-Plattformen.
Muss ich jetzt irgendeins nennen? Ich bin ja mehr für statische Seiten.
Ah, okay, statische
also Seiten. Diesen ganzen
ja, statisches HTML mit dem VI editiert.
Schön HTML 3.2.
Genau, also auch nichts gegen Drupal, das ist ja gut.
Ich würde es ja nie öffentlich sagen, von dem her.
Okay. No comment. Ja, wir haben dann auch das Feedback von einem unserer Hörer aufgenommen und einen Flatter-Button eingebaut. Und dabei mit Freude festgestellt, dass Systemhelden schon 7-mal geflattert wurde. Yay!
Wir werden reich, wir werden reich.
Wie viele Barbies können wir uns davon kaufen?
Weiß ich noch nicht. Ich habe noch, ich habe jetzt gerade mal den Flatter, wie heißt das, Revenue Report mal aufgemacht, aber der für November ist noch nicht berechnet. Wir haben jetzt zwar schon den 6. Dezember, aber der Flatter Revenue Report ist noch nicht da. Aber sobald er reinrollt, dann rollt auch der Rubel und dann können wir sehen, wie viel wir gekriegt haben. Oder wir versprechen natürlich, dass eure Flatter-Euros nur produktiv bei uns angelegt werden in Form von Streuselkuchen für die Studiobesetzung oder vielleicht auch mal
Schokolade zu Nikolaus.
Schokolade zum Nikolaus. Auf jeden Fall alles, was uns motiviert, neue Heldenfunks zu machen. Ja, Flatter, ich habe da immer noch so eine geteilte Meinung. Ich bin auf der einen Seite, finde ich es natürlich gut, irgendwelche Leute zu belohnen, die irgendwas machen, including yours truly, aber auf der anderen Seite halte ich es auch für schade, dass man dafür sowas wie Flattere braucht. Also, dass die Leute nicht von alleine auf die Idee kommen, auf PayPal-Buttons zu drücken oder auf Amazon-Wishlisten zu klicken. Du hast ja auch irgendwie eine Kombination aus Wishlists und Flattere bei dir auf der Seite, oder?
Hast du ziemlich genau geschaut. Also, was ich an Flatter eigentlich
mal beim Johannes rein.
Ganz nett finde, ist die Sache, dass es eben dieser eine Klick der ist ja nicht, der muss ich mir nicht Gedanken machen, wie viel möchte ich dem jetzt zum Beispiel zahlen, wenn ich jetzt irgendwie so ein PayPal-Button anklicke oder sowas, muss ich mir überlegen, wie viel muss ich jetzt zahlen und ist es dann das jetzt wert und eigentlich ist es jetzt nur eine Kleinigkeit, dass ich jetzt mal diesen Artikel gelesen habe, was es relativ schwer macht, da dieses Konzept und auch diese Wishlist, relativ kompliziert, gerade wenn es international wird. Ich habe jetzt nur Amazon.de bei mir auf der Webseite, das heißt nur Leute, die den deutschen Bestellprozess durchmachen können, sind überhaupt in der Lage, da wirklich mir darüber was zukommen zu lassen.
Ja, also das muss man Flatter zugute halten, die haben es geschafft, eben diesen Belohnungsding auf einen Klick zu reduzieren.
Ja.
Und das war wohl auch nötig, weil seitdem ist das ja wirklich ein Hype geworden.
Ja, ich weiß gar nicht, wie groß dieser Hype wirklich ist. Das ist, glaube ich, ein relativ enger Zirkel an Leuten, die das nutzt. Vielleicht sollten wir erklären, was es überhaupt ist.
Genau, was ist eigentlich Flatter? Wer von euch kann das erklären? Vielleicht mal jemand, der nicht Johannes oder mich ist, der das schon nutzt, weil wir kennen es ja schon.
Also im Prinzip ist es so, dass wenn du dich bei Flatter anmeldest, zahlst du einen fixen monatlichen Betrag an Flatter und kannst dafür auf diese Flatter-Buttons klicken. Und der Betrag, den du pro Monat zahlst, wird durch alle Leute aufgeteilt, die bei denen du in dem Monat auf den Flatter-Button gedrückt hast.
Also genauer gesagt auf alle Dinge, die du gedrückt hast. Weil ein Mensch kann auch mehrere Dinge haben, die geflattert werden können.
Und von daher ist es nicht festgelegt, wie viel es für einen Klick gibt. Und auch nicht, wie viel du für einen Klick hergibst, wenn du, ich sage jetzt einfach mal, 10 Euro im Monat zahlst und du klickst 10 Sachen an, kriegt jeder einen Euro. Wenn du 100 Sachen anklickst, kriegen sie nur 10 Cent.
Genau.
Flatter behält halt einen gewissen Anteil, ich weiß gerade nicht.
10%.
Genau, 10% behält Flatter für sich und der Rest wird dann ausgezahlt.
Vielleicht noch zum Hintergrund, die Macher von Flatter, da sind ja auch Leute drin, die früher bei Pirate Bay aktiv waren, die so ein bisschen, ja, salopp sagen, Flatter ist halt Pirate Bay für Internet-Payment, so nach dem Motto, share everything you have oder sowas. Und man hat es ja eigentlich auch so, man zahlt was ein und teilt es halt auf unter den Sachen, die man gut findet. Und es ist wirklich als Belohnungssystem für Blogs, Podcasts und andere user-generated Dinge gedacht. Man will sicherlich auch expandieren in Richtung Freeware und man will auch noch mehr machen, dass man dann irgendwie um die Ecke flattert, also dass man zum Beispiel auf einer Seite, auf der man auf andere aufmerksam macht, wie zum Beispiel YouTube, dann die Originalautoren flattern kann und die dazu vermittelt haben, auch noch was davon abkriegen. Vor dem Hintergrund sind die 10% nicht ganz so schlimm. Also am Anfang habe ich auch gedacht, ja, das sind ja clevere Jungs, die knapsen einfach 10% vom Gesamtrevenue ab.
Nicht mal nur diese 10%, das fängt ja früher an. Du musst ja vorauszahlen.
Genau, du musst erstmal im Voraus zahlen.
Was man macht, ist, man lädt einmal hoch per PayPal, Moneybooks, Bookers oder irgendwie so einen Dienst. Dann haben die das Geld auf dem Konto und jeden Monat werden 2 bis 10 Euro oder sowas abgebucht. Und für den Rest können sie natürlich erstmal auch Zinsen kassieren.
Und du zahlst ja auch noch die PayPal-Gebühr, weil die wird nämlich oben drauf gerechnet.
Das die aber nicht, ja die an die Flatter-Betreiber geht.
Das ja, klar, die geht dann halt an PayPal, ja. Aber auf der anderen Seite, einer von den Flatter-Leuten hat aber auch gesagt, dass die lieber mit 10% anfangen und dann später mal runtergehen, als zu wenig anfangen und dann hochgehen müssen. Und die wollen das zum Beispiel so machen, wenn man dann später in Zukunft jetzt so eine Seite hat, die auf flatterbare Dinge linkt, dass dann der Vermittler auch nochmal 5% kriegt oder sowas. Also das könnte nochmal ganz groß werden.
Und gerade wenn man so ein Projekt startet, ist am Anfang liquide Mittel zu haben nicht das Falscheste.
Das ist richtig. Man sieht auch so ein bisschen Longtail bei Flatter. Es gibt so ein paar wenige, die extrem viel Flatter abkriegen. Die sind da so im Bereich von 4.000 Flatters im Monat oder sowas. Da kann man dann schon von leben. Und es gibt natürlich eine riesenlange Latte von Sachen, die halt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oder was kriegen. Aber das ist sicherlich etwas, das noch durchaus Wachstumspotenzial hat und wo man dann vielleicht doch mal irgendwann mal ein kleines Mittagessen für uns zahlen kann oder sowas.
Ich bin ein wenig im Plus.
Du bist ein wenig im Plus, das ist doch schön.
Weil ganz wichtig an dem System ist, um Geld zu empfangen, muss man auch immer wieder was einzahlen. Wenn man einen Monat lang nichts einzahlt, dann kann man in dem Monat auch nichts bekommen.
Gut, das war also Flatter. Wir haben auch einen Like-Button und wir wurden auch schon 8-mal geliked. wir sind ja auch so ein bisschen skeptisch gegenüber Facebook, aber wir dachten, wir probieren das einfach mal aus mit dem Liken. Und naja, wir freuen uns natürlich über die vielen Likes, die wir gekriegt haben. Und man muss auch sagen, diese Likes haben auch einen gewissen Verbreitungseffekt. Also wenn dann jemand da drauf klickt, dann scheint das in der Facebook-Timeline und dann klicken irgendwelche Leute rein. Allerdings, neulich hat jemand so süffisant gesagt, Facebook ist irgendwie das neue AOL. Das ist irgendwie Internet für die Leute, die nicht wissen, was Internet ist. Und irgendwie hat man da auch recht, ne?
Das ist schon ganz bemerkenswert bei Facebook, wie sie wirklich versuchen, alles auf sich zu ziehen. Ich habe es jetzt nie ausprobiert, aber es gibt diesen neuen Facebook-Mail-Dienst, der auch das Ziel hat, alle Kommunikationswege hin zu Facebook, auf Facebook integrieren, alles rein.
Also es hat wirklich was AOL-eskes, weil einige Leute sind auf Facebook und machen alles inklusive Mail und Message. Ich kriege auch Mails von meinem Bruder über Facebook, was mich auch immer verstört. Oder Messages halt, der schickt dann halt irgendwelche Messages oder so. Und die wissen gar nicht oder ahnen nicht, dass es noch eine Welt jenseits von Facebook gibt. Das ist schon ein wenig bizarr, aber naja. Was wir auch gemacht haben, ist, wir haben die RSS-Feeds zusammengelegt. Da hat nämlich neulich einer gesagt, unser RSS-Feed würde nicht funktionieren. Und dann habe ich nachgeguckt, wieso funktioniert doch. Und es gab ja früher tatsächlich zwei RSS-Feeds, nämlich den von WordPress generierten Standard-Feed über alles. Und dann noch den Heldenfunk-Podcast-Feed, den wir nachträglich dazu gebaut haben. Wir haben jetzt beide zusammengelegt und siehe da, unser Heldenfunk-Feed hat jetzt einen Sprung gemacht. Der hat jetzt statt 600, 700 Subscriber. Das heißt also, 100 Leute haben früher Systemhelden verfolgt, ohne den Heldenfunk zu verfolgen. Und die kriegen jetzt einfach nur den Heldenfunk dazu. Aber ich nehme an, das ist das, was sie haben wollten. Einige Leute haben sich dann schon gefragt, wo sind denn die Dawn of the Dow Videos? Oder das Hau den Dow Spiel oder sowas? Wie sieht denn das da rechtlich aus? Ist das irgendwie Zeug, was wir rechtlich geerbt haben? Oder ist das jetzt etwas, was irgendwie...
Das ist, glaube ich, in allen Fällen noch zu klären, weil da ist ja dann auch mal Investitionsgeld von unseren Microsystems reingeflossen. Die Videos sind auf YouTube. Ich denke, wenn wir sie da verlinken... Gerade die Dawn of the Dows Videos oder auch CSI Munich oder andere Videos, die wir so gemacht haben in der Vergangenheit. Das können wir alles locker verlinken. Was mit den How Den Dow und Kevin Crazy Spielen ist, die wir auf der alten Systemheldenseite hatten, das weiß ich tatsächlich nicht.
Okay, dann müssen wir nochmal nachfragen. Also ich denke, wenn wir die Leute fragen, sagen die ja, mach was du willst, aber das sollte man vielleicht sich nochmal inoffiziell holen oder so.
Also wenn ihr die Spiele wieder haben wollt, wenn ihr How Den Dow und die Caffeine Crazy und auch Dawn of the Dow in High Resolution haben wollt, dann bitte Feedback.
Genau, schickt uns dazu eine Mail und wenn wir dann viele, viele, viele Mails vorweisen können, dann haben wir auch, tun wir uns auch leichter, den passenden Druck zu machen. Gut, genug Selbstbeweihräucherung. Machen wir jetzt mal wieder ein bisschen was mit Technik. Da gab es ja am 2. Dezember, glaube ich, ein großes Webspektakel. Du als braver Marketier hast dir das sicherlich live angeguckt.
Ja, das war hochinteressant. Der sechstreichste Mensch der Welt hat sich eine Stunde auf der Bühne präsentiert und hat also ein Speed and Feed nach dem anderen mit leuchtenden Kinderaugen aufgezählt. Also der Mann mag erstens Nummer eins zu sein und mag zweitens auch technisch zu verstehen, was da alles so dahinter steckt. Und wir haben, ja, um halt Nummer eins zu sein, hat die Oracle einen TPCC-Weltrekord-Benchmark angekündigt, also jetzt mit, was ist TPCC? Das ist ein transaktionsorientiertes System, was das simuliert so ein bisschen einen Shop, also ein Order-Entry-System. Ich bestelle irgendwo was, es wird irgendwo was eingetragen, dass eine Rechnung gestellt werden kann, also und so weiter und so fort, was E-Commerce-mäßig. Und dieser Weltrekord macht jetzt halt sage und schreibe 30 Millionen von diesen Transaktionsvorgängen pro Minute. Wo sich dann natürlich dahinter steckt 15 Racks voll Oracle Sun Hardware, also 27 neueste Server, 130 Flash-Storage-Geräte, alles mit dicken Kabeln miteinander verbunden, also schon richtig Aufwand.
Das ist doch die Konfiguration, die wir schon mal hatten, nur so ein bisschen mehr aufgestockt.
Nur verdoppelt quasi. Genau. Also sie hat jetzt die fünffache Leistung bei ungefähr doppeltem Hardware-Einsatz, aber halt die neueste Generation.
Weil es die neuen T3-Hardware sind, genau.
Und mutmaßlich jetzt nach einem Jahr Oracle Sun-Integration auch einfach mehr Optimierung dabei. Also gleichzeitig sind ein paar Supercluster angekündigt worden, Spark-Supercluster, die genau das abbilden, diese hinzugekommenen Optimierungen zwischen Oracle der Datenbank und Sun der Hardware, die da eben jetzt auch diese Leistung für Normalsterbliche, oder sagen wir mal in von Normalsterblichen benötigten Häppchen bereitstellen, denn wer braucht schon 30 Millionen Transaktionen pro Minute?
Naja, ich stelle mir da so Amazon am 23. Dezember vor.
Ja, ich habe tatsächlich mal gesucht, wer denn jetzt wohl 30 Millionen Transaktionen pro Minute brauchen könnte, und das Erste, was mir einfiel, ist, wenn wir irgendwann mal Smart Grids hätten und so in jedem Haushalt ein Smart Grid Controller bei jedem elektrischen Gerät über 300 Watt Stromverbrauch wäre, also die Kaffeemaschine, die Waschmaschine, der Trockner, das Bügeleisen, der Staubsauger, alles, was davon profitieren könnte, zu sagen, nee, schalte mich jetzt nicht an, schalte mich erst in 10 Minuten an, weil dann ist der Strom billiger.
Okay.
Das heißt, die müssen halt auch ständig melden an eine Zentrale, wie viel Strom sie gerade verbrauchen, ob sie an sind, ob sie aus sind. So, und wenn da in allen Haushalten in Deutschland 10 solche Geräte vorhanden wären und die würden alle brav 10 Minuten melden, was sie so sind und was sie gerade verbrauchen, dann bräuchten wir 30 Millionen Transaktionen pro Minute.
Okay.
Ist natürlich jetzt eine Mega-Monster-Anwendung. Also eine, zum Vergleich, eine Facebook hat knapp 80 Millionen Queries pro Minute, wobei Queries ein Lesezugriff, kein Schreibzugriff,
das ist nicht
eine Transaktion ist. Eine eBay hat ungefähr 40 Millionen Queries pro Minute. So, und wie viel Amazon jetzt in der Spitzenzeit hat, ich habe eine ganz lustige Geschichte im Internet gefunden, da nachdem also Taylor Swift, ich weiß nicht, wer hier in der Runde Taylor Swift kennt, ich kannte sie nicht, aber die hat eine glockenhelle Stimme und ist wohl eine sehr bekannte Sängerin. Die hat einmal ein komplettes Konzert im Madison Square Garden innerhalb einer Stunde ausverkauft gehabt. Nachdem es auf der Webseite verfügbar war, war es nach einer Stunde ausverkauft.
Steht sogar 10 Minuten in den
Shownotes. Das wären, oder 10 Minuten, und das wären halt 40.000 Transaktionen pro Minute. Also bräuchten wir jetzt 1.000 Taylor Swifts, um diesen Cluster auszulasten.
Ja, das bringt so ein bisschen dieses Benchmark-Spiel so ins Gespräch. Das ist natürlich schön, wenn man den längsten Benchmark hat und so. Aber das ist dann sicherlich auch Marketing. Damit kann man dann irgendwie Eindruck schinden und das braucht dann eigentlich nicht wirklich jemand. Aber vielleicht ist es mal interessant, sich da mal die Architektur dahinter anzugucken, weil die kann man sicherlich dann auch im kleinen Zuhause verwenden. Also was heißt Zuhause in der IT, in der eigenen Firma oder so. Und ich glaube auch, dass das so ein bisschen der Sinn dahinter ist. Es gibt dann nämlich daraus, aus diesem Benchmark abgeleitet, eine sogenannte Oracle Optimized Solution.
Genau, also die eigentlichen Architekturmerkmale hinter dem Benchmark sind auch im Kleinen nachbaubar. Da ist halt ein Oracle Real Application Cluster auf unseren neuen Spark-Servern dahinter. Ob man da jetzt 27 Knoten, 37 Knoten oder nur zwei baut, ist ja jetzt erstmal jedem selbst überlassen. Die Verbindung zwischen diesen beiden Oracle-Knoten ist halt mit InfiniBand gemacht, also einer sehr breiten Leitung, die man aus dem High-Performance-Computing kennt.
Ja, die vor allem eine niedrige Latenzzeit hat.
Niedrige Latenz, und Oracle kann damit umgehen. Ist also quasi eingebaut, dass Oracle direkt damit umgehen kann.
Genau.
Und womit ist es halt Flash-Speicher dran, als Cache zum Plattenspeicher, wo Oracle auch mit umgehen kann. Und gut, das Ganze wird auf Solaris als Betriebssystem betrieben, sodass also so ein moderner Server mit 512 Threads auch ausgenutzt werden kann, was die Skalierung angeht. Und wie gesagt, also das sind so Kriterien, die kann man dann auch für 1 Million Transaktionen pro Minute oder 500.000 Transaktionen pro Minute benutzen, wenn man da die entsprechend optimale Hardware findet.
Ja, das ist, glaube ich, auch das Wichtigste dahinter, dass man dann eine Art Standardbauanleitung hat, an der man sich orientieren kann, die man dann anpassen kann und wo man dann für sich in eigenen IT-Laden was draus abziehen kann. Das merke ich auch immer wieder. Man muss sich also einmal so vorstellen, jede Firma in Deutschland und auf der Welt beschäftigt Leute für teuer Geld, die sich hinsetzen und versuchen zu überlegen, wie baue ich jetzt meine Datenbank auf, und dann fangen die immer bei Adam und Eva an, ne? Welchen Server nehme ich, welchen Storage nehme ich, wie verbinde ich das, wie konfiguriere ich das, brauche ich Flash, brauche ich es nicht, was nehme ich für ein OS, nehme ich nicht einfach das Linux so wie alle anderen oder nehme ich vielleicht doch Solaris, aber da muss ich mich ja umstellen, bla 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 und blub. Das ist dann natürlich so wirklich, als würde man sich sein Auto selber bauen, und das macht ja heute auch keiner. Und
ich vergleiche das immer so ein bisschen mit den Lego-Baukästen. Es gibt zwei Arten von Lego-Baukästen. Es gibt die große Tonne mit 10.000 verschiedenen Teilen drin. Da kann man auch einen Star Wars Todesstern draus bauen, wenn man sich selber die Anleitung baut und viel Zeit hat.
Der schaut auch nicht ganz so schön aus.
Oder man kauft halt...
Vor allem ist der Kunde bunt.
Man kauft halt das große Todesstern-Paket, was es übrigens wirklich gibt. Und wo wir schon bei den Geschenken Ideen sind für Weihnachten.
Oh, geil.
Den Lego Star Wars Todesstern. Also wenn man in den Laden geht und man mit einem richtig großen Paket heimgehen will, dann kauft man diesen Lego Todesstern. Und das ist so ein bisschen vergleichbar mit so einer Optimized Solution.
Genau, das heißt, bei Oracle, um das mal zu übersetzen, bei Oracle gibt es also die große Tonne mit den Bausteinen, sprich jedes Teil einzeln. Aber das ist etwas, das wollen wir eigentlich gar nicht, weil das macht keinen so richtig glücklich.
Und das gibt es bei anderen auch.
Ja, aber auch, weil dann, es macht keinen Spaß, wenn um jeden einzelnen Stein gefeilscht wird und dann kommt so die Schönheit des Ganzen nicht so richtig raus. Dann gibt es das Todesstern-Paket als Paket mit Anleitung und den ganzen Bauteilen. Das sind die Supercluster und die Oracle Optimized Solutions. Und wer jetzt nicht die Zeit oder die Mühe hat, das selber zusammenzubauen, der kann bei uns die Todessterne auch noch fertig kaufen. Und das ist dann Exadata und Exalogic und Storage 7000 und.
Genau, nur den Knopf drücken und Aldebaran zerstäuben lassen.
Nein, man muss dann den Operator erstmal ranlassen. Okay. Der Operator muss dann den Aldebaran noch eintippen und dann... Gut, wow. Wer hätte das gedacht, dass wir Oracle, TPCC und Supercluster mit dem Todesstern erklären. Ja, das ist richtig. Das heißt, wir haben jetzt eine Waffe und damit können wir dann Webseiten töten. Und zwar sowas, also mit so einer Installation kann man natürlich auch verdammt große Webseiten bauen oder Webseiten mit enorm viel Traffic oder verdammt verfügbare Webseiten. Etwas, was sich der Herr Assange sicherlich wünscht, der jetzt mit WikiLeaks so ein bisschen Ärger hat, nicht? Der Johannes hat das Thema ja aufgeworfen. Erzähl doch einfach mal, worum es bei WikiLeaks geht. Das wurde ja zwar jetzt schon in der Tagesschau verwurstet, aber vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen eine IT-Sicht drauf werfen.
Also WikiLeaks, aktuelle WikiLeaks-Thema. Wir sind jetzt am 6.12., wo wir das aufnehmen. Es sind ja irgendwelche neuen Veröffentlichungen angekündigt.
Genau. Es könnte sogar sein, dass wir in 4-5 Tagen, wenn wir es tatsächlich online stellen, noch mehr passiert.
Und von dem her wollen wir jetzt gar nicht, gehen wir von dieser aktuellen Situation aus, wo WikiLeaks eben dafür gebaut ist, dass Leute diesem Portal Informationen zuspielen können. Das sollte inzwischen, glaube ich, jeder irgendwie wissen.
Genau, das ist das Whistleblower-Portal.
Und wir werden hier gerade einer im Studio weniger, falls man das so
der im Hintergrund spielt Kindertaxi, aber der raschelt sehr leise. Passt schon.
Genau.
Der geht jetzt Todessterne kaufen.
und die aktuellsten Veröffentlichungen sind ja diese Cablegate-Dokumente, was einfach ein Stapel an Dokumenten ist, die die US-Botschaften an das Außenministerium gemeldet haben, beziehungsweise umgekehrt.
Also nochmal von vorne, wenn ich jetzt einer bin, der zufällig ein Geheimdokument hat und ich finde, das sollte die ganze Welt erfahren, dann setze ich mich mit WikiLeaks in Verbindung, sage, hallo, ich habe hier die Koordinaten von Area 51 oder so, ne? Und die würde ich gerne leaken. Und was passiert dann eigentlich? Kommt dann jemand von WikiLeaks und überprüft, dass das echt ist, oder setzen wir uns dann zusammen und überprüfen, wann wäre der beste Zeitpunkt, um das publik zu machen? Oder?
Das weiß man ja alles so genau gar nicht.
Okay.
Das ist ja einer der größten Kritikpunkte an dieser Organisation ist, dass sie selber sehr intransparent ist. Man kennt den Julian Assange und man weiß, dass der Dominic, wie auch immer er früher hieß und jetzt heißt, damit dabei war und dann irgendwie ausgestiegen wurde als deutscher Sprecher von dieser Vereinigung.
Der hat dann nachher ein Spiegel-Interview gegeben, um sich zu finanzieren oder wie auch immer.
Das sind erstmal Gerüchte.
Das sind erst Gerüchte, ja. Ja, das ist also das Interessante. Das hat so ein bisschen Zwiebel. Das hat alles so dieses zwielichtige Flair drumherum.
Und ganz, also wenn man sich vor ein paar Jahren anschaut, was sie so veröffentlicht hatten, war alles möglich an Dokumenten, irgendwelche Firmendokumente, wo dann zum Beispiel rund um irgendwelche Firmenübernahmen, irgendwelche internen Präsentationen mal rausgeschickt wurden und plötzlich auf dieser Seite standen und dann eben immer die Frage war, ist es denn wirklich authentisch oder nicht? Die WikiLeaks-Leute sagen, dass sie da Wissenschaftler im Hintergrund haben, die schauen, sind diese Dokumente authentisch, kann das sein, passt es, kommt es hin, wo nötig Anonymisierungen machen und das dann veröffentlichen. Das ist so was früher immer war, dass man immer so irgendwie Dinge, wo irgendein Skandal hinterstand oder wo irgendwas wirklich aufzuklären war, was jetzt wirklich präsent war, ganz groß bekannt, das erste Mal wirklich groß in den Medien, glaube ich, waren mit diesem Video, was sie Collateral Murder genannt haben, wo man eben gesehen hat, wie in Bagdad, glaube ich, war es, ein US-Militär-Hubschrauber auf Journalisten gefeuert hat und Zivilisten.
Das war dann so die erste große Medienhochpushung.
Ja. Wo dann auch relativ klar war, das hat einen sehr starken aufklärerischen Touch, dass dieses Mal veröffentlicht wird. Mhm. Und was sie dort auch versucht haben, ist diesen Informanten, der das Video rausgerückt hat, zu schützen, indem sie ihm nicht sagen, von wem sie das haben, woher das kommt, und Spuren aus der Datei rausgelöscht haben. Allerdings, so wie ich es gehört hatte, hat er damit geprahlt, dass er das war. Ja, und super. Wurde dann darüber enttarnt.
Okay.
Und jetzt aus IT-Sicht betrachtet, ist es ja ganz interessant zu sehen, was eigentlich genau passiert.
Ja, genau.
Wir haben jetzt dieses Cablegate, wo die ganzen US-Botschaftsdokumente, die Telegramme, die über Kabel übertragen wurden, veröffentlicht wurden, was so alles möglich an Meldungen sind. Ich meine, was halt so eine Botschaft macht, sie schaut sich an, was sind denn das für Leute, die hier an der Macht sind, liest die Zeitungen, liest die Presse, Informationen, fasst es zusammen, kondensiert es, macht einen kurzen Kommentar dazu, das ist unsere Einschätzung, und schickt es ans Außenministerium in den USA.
Die Botschaften sind sozusagen die Agenten der Länder in den, also unter anderem natürlich.
Wobei Agent ist ein bisschen ein kritisches Wort, weil da denkt man wieder an Nachrichtendienst.
Der lange Arm eigentlich schon, weil wenn ein Staatsdiener kommt und ein Land besucht, dann ist es die Botschaft, die Infos liefert und
genau.
Den brieft und empfängt genau. Und Bescheid sagt, dass das sind die Leute, die du kennen musst, der ist so rumgepolt, der ist andersrum gepolt, da muss man aufpassen, dass man das Thema nicht anspricht, weil bla 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 und so. Das ist natürlich viel, was da an Informationen zusammenkommt. Nicht?
Und das sind alles relativ oberflächliche Informationen, das sind gar nicht so diese Geheimdienstinformationen, die es immer noch gibt. Also in diesen ganzen Cablegate-Dokumenten ist nichts drin über irgendwelche Wirtschaftsspionage, die die US-Regierung oder andere Regierungen vermeintlicher machen.
Ja.
Oder ähnliches. Das sind ja wirklich nur Fakten, effektiv, was du auch in der Zeitung lesen könntest.
Lokale Analysen von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft und so.
Und die sind abgezogen worden aus dem Intranet-System, was die US-Regierung aufgebaut hat. Das haben sie aufgebaut nach 9/11. Eben als ein Weg, um Informationen an möglichst viele Leute innerhalb der Regierung zu verteilen, dass jeder sich eben informieren kann, was ist denn da los in dem Land, woher kommen die, weil die US-Regierung hat festgestellt, dass sie effektiv alle Informationen hatten, die sie brauchten, um die Terroristen von 9/11 rechtzeitig zu stellen, wenn sie diese ganzen Informationen irgendwie zusammengebracht hätten.
Ja.
Und dafür haben sie sich eine Internetplattform gebaut, auf die halt effektiv jeder in der US-Regierung, in jeder Behörde zugreifen konnte.
Okay.
Gab ein paar Dokumente, die einen etwas höheren Sicherheitsgrad haben, aber die meisten haben die niedrigste Sicherheitseinstufung in dem System, die da geleakt wurden. Und die hat irgendjemand eben aus der abgezogen und rübergeschickt an die WikiLeaks-Leute, die das dann an irgendwelche Zeitungen weitergegeben haben erstmal und dann ein paar Wochen später, nachdem die Zeitungen vorab Analysen machen konnten,
genau, da,
peu à peu veröffentlichen sie
da das. Da muss grade. Man auch so ein bisschen beobachten, WikiLeaks agiert da auch selber so ein bisschen mit einer eigenen Agenda. Die versuchen schon so ein bisschen ich sag mal, zweifelhaften Wert von solchen Dokumenten zu maximieren, indem sie sich genau überlegen, wann geben sie es wem, und die machen da so richtig so ein Rolling Thunder Rollout. Das erst ist, die Presse und dann erst die Öffentlichkeit.
Das ist eine Reaktion, die sie eben auf frühere Veröffentlichungen haben. Ich glaube, sie hatten, glaube ich, bei den Irakkrieg-Dokumenten, glaube ich, hatten sie es noch relativ schlecht gemacht.
Okay.
Das hatte kaum Presseecho gefunden. Ich glaube, das waren die Irakkrieg.
Ja, man merkt es, die legen es nicht nur auf Transparenz an, sondern die wollen den Impact, also den Einschlag, den diese Transparenz macht, auch maximieren, was schon ein bisschen drüber hinausgeht. Das ist ja nicht mehr nur Transparenz, sondern es ist schon mehr so aktive Transparenz.
Und dann ist auch die Frage, wir jetzt, glaube ich, jetzt nicht im Detail diskutieren müssen und können und wollen, inwieweit es auch wirklich richtig ist, das alles
zu veröffentlichen. Ja, da gibt es viele Meinungen,
das stimmt, ich glaube, viele Leute sind noch der Meinung, von wegen, dass sie so einen Skandal aufdecken, wenn halt irgendwie dieses Collateral Murder als Beispiel eben, da werden Zivilisten beschossen, auch nach irgendwie nicht hundertprozentige Identifizierung, man kann den Funk, die Funkkommunikation, kriegen wir die Feuerfreigabe und so weiter, kann man alles nach mithören dabei. Das hat eine gewisse aufklärerische Handlung über das, was in diesem Krieg passiert. Wohingegen jetzt diese Cablegate-Dokumente, das ist erstmal einfach viel. Und großteils eben, dass sie unseren Außenminister so einschätzen, ist ja nett, aber das hat jede zweite Zeitung ungefähr auch genauso geschrieben hier. Das ist nicht
weiter. Es wird aber auch so ein bisschen als Cable Porn gehandelt, ne? So nach dem Motto, endlich sehen wir mal hinter die Kulissen der Botschaften, was die sich da so erzählen.
Ja.
Ja, Das haben die, das Interessante war ja, wie doppelseitig die Medien darauf reagiert haben. Auf der einen Seite haben sie ja verurteilt, so nach dem Motto, ja, das ist ja nicht richtig, wie die da einfach so. Und dann haben sie sich aber auf die Details gestürzt, ne? Und dann alles, jedes Wort auseinandergenommen.
Und dann irgendwelche Maulwürfe gesucht, nachdem sie selber immer Minuten genau Protokolle von irgendwelchen Kabinettssitzungen veröffentlichen.
Ja, richtig, richtig.
Also, das heißt, sie haben auch selber genau solche Maulwürfe, die sie genauso gezielt mit Informationen für, bedienen. Weil natürlich auch häufig irgendwelche Regierungsmitglieder kann es genau wollen. Das wird ja zum Teil auch wirklich gewollt. Ist ja, die Information über diese Kabinettssitzung wird hier bewusst geleakt zum Teil.
Ja, klar. Die Medien haben dabei sowieso ein Problem, weil die sind jetzt plötzlich ausgehebelt. Die sind jetzt nicht mehr der Produzent von Content, sondern nur noch der Konsumer von WikiLeaks-Content und dürfen dann ihre eigenen Meinungen dazu schreiben. Aber der Star ist jetzt wirklich WikiLeaks, weil die haben ja
geleakt. Das ist ganz interessant zu beobachten auf der Spiegel-Online-Seite, weil die nie direkt auf WikiLeaks leaken.
Natürlich nicht.
Die nennen zwar immer wieder WikiLeaks, haben dann Volltextzitate von diesen Dokumenten, die sie haben, aber haben keinen Link auf die WikiLeaks-Seite.
Ja, die tun so, als hätten sie das selber recherchiert. Ne?
Naja,
also, sie die Aufmachung klingt so, aber sie sagen schon an der richtigen Stelle, woher sie das haben, aber sie machen da keinen großen Hehl draus, ja.
Vielleicht sind sie sich nicht sicher, unter welcher URL WikiLeaks demnächst verfügbar ist und wollen nicht irgendwie ständig durch Artikel durchgehen müssen.
Genau, da kommen wir wieder so ein bisschen zu dem Technischen. Dann hat irgendjemand beschlossen, dass es nicht richtig ist, dass WikiLeaks erreichbar ist. Wer ist jetzt erstmal irrelevant? Und es gab dann verschiedene Maßnahmen, mit denen man WikiLeaks attackiert hat. A, DNS-Server, aus dem DNS-Server rausschmeißen, also haben sie sich eine neue Domain gesucht, zum Beispiel in der Schweiz. B, aus den Servern, die sie bei Amazon gemietet haben, rausschmeißen unter, Fingerzeig auf die AGB. Und die AGB sind immer so formuliert, dass man jeden rausschmeißen kann, wenn man will. Wo sitzt denn WikiLeaks jetzt? Das letzte, was ich gehört habe, ist, dass es 100 Mirrors davon gibt.
Also, ich habe es nicht aktiv verfolgt, also keine Ahnung.
Also das ist das, was ich neulich irgendwie gelesen habe. Und das ist für mich so ein bisschen der Teil, der interessant ist. Information ist tatsächlich wie Wasser und der Name ist wirklich passend. Das Zeug fließt einfach raus und es ist unglaublich schwierig, Informationen dicht zu halten. Und jeder, der glaubt, man könnte das mit technischen Mitteln machen, der ist irgendwie ein bisschen naiv, weil wir kennen das ja. Ich meine, das ist ja ein militärisches Netz gewesen, das ist ja ein Government-Netz gewesen. Normalerweise machen die ihre Hausaufgaben, aber...
Gerade dieses Video von dem Collateral Murder ist, glaube ich, noch mal interessanter als diese Dokumente, die relativ weit verfügbar waren. Immer so ein Video darüber, wie jetzt hier gerade die Aufzeichnung aus dem Militärhubschrauber heraus, samt Aufzeichnung des Funkverkehrs, das sollte... ist höchstwahrscheinlich auf einem verschlüsselten Dateisystem gelagert. Das ist nur für bestimmte Leute überhaupt zugänglich. Ja, der Server, auf dem das gespeichert ist, ist super gut physikalisch weggesperrt in irgendeinem Rechenzentrum.
Und das hat alles nichts genutzt, weil?
Weil irgendwo ist ein Mensch davor, der halt weiß, wie er das auf seinen USB-Stick bekommt, weil er halt an der richtigen Stelle gerade sitzt, um es einmal abgreifen zu können.
Ja, klar. Und das ist der Punkt. Der Mensch ist immer die schwierigste... Die
größte Schwachstelle
an dieser Kette und an denen denkt aber irgendwie keiner. Die tun alle so, als wäre das durch technische Maßnahmen dann gehandelt, aber da muss man also mehr tun. Ich meine, Apple kann das prima. Die Menschen bei Apple, die halten dicht. Da muss man ja schon Unfälle in Biergärten haben, damit man da was liegt. Aber so absichtlich liegt da keiner so richtig was. Ne?
Naja, so MacRumors.com oder sowas. Welche Seite? Ich weiß nicht, welche Seite das ist. Da sind doch auch immer.
Ja, ich habe irgendwo einen Artikel gelesen. Ich habe einen Artikel gelesen, wie Apple bewusst diese Seiten füttert, was sicherlich auch dazu gehört. Also das wäre vielleicht auch eine nette Gegenstrategie für die amerikanische Regierung, an bewusst Dinge zu leaken, um den Hunger erstmal zu stillen, damit die Leute sich nicht auf das Wesentliche stürzen. Ne?
Ja gut, und die eine Seite, die wirklich Insider-Informationen hatte, macosrumors.com, die haben sie ja damals nicht gemacht.
Ja. Nicht gemacht, ja.
Apple hat auch den Vorteil, sie können einfach falsche Gerüchte leaken. Wohingegen das bei WikiLeaks wahrscheinlich keine vielversprechende Strategie ist, weil wenn jetzt das amerikanische Militär irgendwie von einem Fernsehteam so einen falschen Film produzieren lässt, wo auf Zivilisten geschossen wird, dann wäre das ein ziemliches Eigentor.
Ja, man muss aufpassen, was man liegt. Aber ich glaube, dass es, ja, das Interessante ist ja auch, auch WikiLeaks sind Menschen und auch diese Menschen sind in irgendeiner Form angreifbar. Und ich als amerikanische Regierung würde an der Stelle ansetzen. Und deswegen muss ich auch immer lachen, wenn dann über Vergewaltigungsvorwürfe geredet ist, weil das ist wie bei einem schlechten Agentenfilm, ne? Das ist doch diese klassische Situation. Du willst da den Industrieboss ausschalten. Was machst du? Du schläferst ihn ein, legst ihn in ein Hotelbett neben irgendeiner Prostituierten, machst Fotos davon und fertig. Das ist wie aus einem schlechten Film. Und ja, also es klingt wirklich danach.
Tja. Wenn man es wüsste.
Wenn man es wüsste, ja. Vielleicht liegt dann jemand das Making-of von den
ja, Vergewaltigungsvorwürfen. Einer dieser Aussteiger, Daniel Domscheit-Berg, glaube ich, heißt er, ist mir wieder gekommen. Früher Schmidt, jetzt Domscheit-Berg. Der möchte jetzt noch dieses Jahr seine eigene WikiLeaks-ähnliche Plattform starten.
Okay, ja klar, wenn der eine erfolgreich ist, kommt...
Ja, vielleicht kommt dann da das Assange-Video aus Schweden. Man weiß es nicht. Aber um wieder den Bogen zurückzuspannen zu unserem Systemhelden-Thema, grundsätzlich ist ja wieder, die Informationen waren sicherlich alle gesichert in diesem Internet verfügbar, bis irgendein Mensch die abgezogen hat.
Genau.
Was so den klassischen Fall für eigentlich 90% der Datenmissbrauchsfälle irgendwie darstellt, dass irgendein Mensch hingeht und Daten abzieht. Und unsicher macht durch den Menschen, weil entweder ich brauche mal den einfachen Zugang, deswegen kommt überhaupt niemand dran, oder einfach nur, ach, ich möchte mich mal wichtig machen und ich kriege das hier raus. Und relativ wenig an solchen Angriffen wirklich irgendwie durch Hacker oder sowas kommt. Das komplette WikiLeaks ist immer von Leuten, die legal Zugriff drauf hatten.
Ich sage immer, eine Verschlüsselung oder eine IT-Sicherheitsmaßnahme muss stark genug sein, dass es billiger ist, den, der die Information hat, zu bestechen, als diese Maßnahme auszuhebeln oder den Schlüssel zu knacken oder sowas, weil das ist dann sicherlich der effizientere Weg. Der Simon Phipps hat das sehr schön auf den Punkt gebracht. Er hat neulich getwittert, WikiLeaks is like Pirate Bay, something that I don't like, but have to defend because of the collateral damage caused by attacking it. Denn man muss ja auch sagen, die Attackierungsmaßnahmen gegen WikiLeaks sind ja auch nicht wirklich sinnvoll, weil angenommen, die machen jetzt WikiLeaks mundtot, dann gibt es 10 andere Seiten, die gleiche Rolle erfüllen. Das löst das Problem nicht. Man deckt vielleicht das ein oder andere peinliche Kommentarding auf, aber was dabei so ein bisschen mehr zu Tage getreten ist, ist so diese Grundeinstellung der amerikanischen Mitarbeiter in den Botschaften, wie sie dann halt gerne auch mal herablassend über die Leute reden und dass man da vielleicht auch an der Einstellung was ändern sollte. Das ist dann so ein bisschen das passt dann auch so ein bisschen zu dem, was der Eric Schmidt mal von Google gesagt hat, das Zitat, was du so gerne verwendest, nach dem Motto, wenn du nicht willst, dass es an die Öffentlichkeit kommt, dann, was war das Zitat nochmal genau?
If you don't want that anybody knows, then you shouldn't be doing it in the first place.
Genau, also wenn du nicht willst, dass irgendjemand davon erfährt, dann solltest du es erst gar nicht erst tun. Das ist dann schon so ein interessanter Aspekt, der dadurch auch so ein bisschen wieder zurückfließt in die Regierungen und so weiter. Das ist dann so ein bisschen, und das ist der Punkt, viele Leute sympathisieren ja mit WikiLeaks, weil sie diese Schadenfreude teilen, mit denen man so den großen Regierungen oder den großen Konzernen dann auch mal eins auswischen kann. Ich finde, dass das keine gute Motivation ist, weil das ist ja genauso...
Ich glaube, was jetzt bei der US-Regierung passiert, ist genau die Umkehrung von dem, was sie gemacht haben, wo sie sich ein relativ offenes Netz gebaut haben, wo jeder, also in Anführungsstrichen jeder mitlesen konnte, wieder zu einem System, wo deutlich weniger Leute Zugriff drauf haben und dann nochmal genauer geschaut wird, was wir wirklich schreiben und was wir nur mündlich oder ähnlich weitergeben an Informationen.
Ja, da gibt's auch die ersten Schreie von Leuten. Ich glaube, ein deutscher Datenschützer hat auch was dazu gesagt. Man sollte jetzt nicht mehr alles speichern, sondern sich genau überlegen, was man speichern kann, weil es könnte ja leaken.
Das ist ja sowieso immer so eine Maßnahme, die ja grundsätzlich Datenspeicherung sollte immer minimal sein, aus verschiedensten Gründen. Gerade weil je weniger Daten da sind, desto unkritischer ist es, wenn sie irgendwie missbraucht in irgendeiner Form werden, die armen Daten.
Also ich würde sagen, WikiLeaks ist kein Problem oder keine Gefahr. Es ist aber auch nichts, womit man unbedingt sympathisieren müsste. Aber es ist sicherlich ein Symptom dafür, dass eben Sicherheit mehr ist als einfach nur technische Schutzmaßnahmen. Und das führt es uns eigentlich immer wieder gut vor. Der Tim Bray hat auch eine sehr schöne Analyse und eine sehr schöne Meinung dazu geschrieben. Die verlinken wir für euch auch in den Shownotes vom Heldenfunk. Und vielleicht schickt ihr uns auch mal eure Meinung zum Thema WikiLeaks. Wir interessieren uns jetzt nicht über die populäre Meinung, wie sie gerade in der Tagesschau, Spiegel Online oder so quer diskutiert wird, aber vielleicht umgekehrt, wie geht ihr eigentlich bei euch, ihr seid ja Systemhelden, ihr seid ja auch manchmal mitunter verantwortlich für Datensicherheit und wir haben nachher noch eine Jobbeschreibung für euch, wo auch das Thema Datenschutz vorkommt. Macht doch auch mal eure Vorgesetzten darauf aufmerksam, dass ihr natürlich Firewalls installieren und konfigurieren könnt, aber dass die wahre Lücke manchmal auch der Mensch ist.
Wenn man wirklich gezielt angreifen möchte, jetzt können wir einen kleinen Themenwechsel rüber zu Stuxnet machen. Genau. Was ja genau das konträre Angriffsfeld ist im IT-Bereich. Diese WikiLeaks-Dokumente, wie gesagt, alles hat ein Mensch die Kopie gemacht und den zur Verfügung gestellt. Mhm. Was Stuxnet ist, ist weniger bekannt, war mir auf den ganzen IT-Seiten immer mal wieder erwähnt und nicht verfolgt hat. Was es ist, mal ganz kurz zum Ausholen, das ist ein Virus, der vor allem im Iran gefunden wurde, der sich verbreitet hat über eine Zero-Day-Lücke in Windows, dass man, wenn man einen USB-Stick ansteckt und der bestimmte Daten drauf hat, der plötzlich irgendwie Code ausführen kann. was aber vor Stuxnet noch nicht bekannt ist. Da sind in dem Originalverbreitungscode zwei Stück dieser Sequenzen drin.
Gib mir deinen Code, ich führe ihn doch gerne
für dich aus. Um sich dann auf andere USB-Sticks weiter zu verbreiten und dann irgendwann auf das Zielsystem zu treffen, was ein System ist, was eine Industriesteueranlagen-Software hat, die relativ speziell ist, nämlich zur Steuerung von Atomanlagen.
Okay.
Also das Typ ist, der im Iran verbaut ist. Und das ist ganz spannend, weil da softwaretechnisch extrem viel reingesteckt wurde, richtig viel Investitionsarbeit, richtig viel Mühe gemacht wurde. Erstmal diese Sicherheitslücken im Windows zu finden, dass man sich weiter verbreiten kann.
Die über auch noch den geheim Weg, zu halten.
Ne? Den noch keiner kennt, den dann wirklich auch geheim zu halten. Das heißt, da die Exklusivrechte dran zu kaufen, von dem Viren, von dem Entdecker dieser Lücke.
Ja.
Wenn das nicht eine NSA-gesponserte Sache ist, man weiß es ja nie so sicher. Und dann hat man sich noch hingesetzt und kennt die Spezifikation von diesen Steuerungsanlagen und macht gezielt auf bestimmte Steuerungsanlagen eine Schadroutine.
Ja, ja.
Das heißt, da ist dann wirklich haufenweise Ingenieurarbeit mit reingeflossen.
Das ist eine richtige, echte Cyberattacke.
Das ist mal die erste wirkliche Cyberattacke, die wirklich gezielt auf irgendwelche technischen Anlagen geht. In dem Fall waren es Man weiß nicht, woher es kommt. So die verschiedenen Sicherheitsexperten diskutieren so typische Feinde vom Iran, USA, Israel. Die hätten das Know-how so grundsätzlich. Bei dem Aufwand, der da getrieben wurde, muss es irgendwie regierungsfinanziert sein. Außer wir sind bei James Bond und Spectre oder sowas in der Art. Und haben doch schon solche kriminellen Organisationen mit den Möglichkeiten.
Ja, klar.
Also Spectre, die schicken auch mal Raumschiffe in den Weltraum, um die Raumschiffe der Amerikaner abzufangen.
Das heißt, irgendwo gibt es dann jemanden, der eine persische Katze streichelt und sich freut, dass du jetzt irgendwo.
Und Gerd Fröbe sehr ähnlich sieht.
Mr. Bond, at last we meet. Okay.
Aber da ist dieser Stuxnet einfach mal wirklich so ein Beispiel für den ersten wirklich großen
ordentlichen Angriff. Man weiß ja, dass die NSA eine Sonderabteilung für Cyber Warfare hat, die, das ist ja bekannt, die sind jetzt gerade mit WikiLeaks beschäftigt.
Die deutsche Bundeswehr auch.
Deutsche Bundeswehr auch, jeder hat das inzwischen, es gehört zu jedem guten Geheimdienst dazu jetzt. Ja.
Das sind dann die Angriffe ohne menschlichen. Wobei der Mensch da immer noch nötig ist. Der muss immer noch den USB-Stick einmal an den richtigen.
Also man wartet eigentlich, einer muss dumm genug sein in der ganzen Kette. Ja, dass der diesen USB-Stick ansteckt,
ja, ich mein,
oder
der das da irgendwo mit seinem E-Mail. Da gibt es ja verschiedene Gründe, das zu machen. Du musst ja irgendwann mal zum Beispiel Update für die Steuersoftware auf die Kiste bekommen. Du hast du ihn noch nicht im Internet.
Du liest deine E-Mail auf deinem Steuercomputer. Und dann installiert sich das und was du guckst, hat dein Atomkraftwerk einen Facebook-Account.
Ja, noch sind ja die meisten Steuercomputer von solchen Anlagen nicht am Internet.
Das ist noch nicht so weit hergeholt. Ein Kollege von mir, der hat einen Bruder, der bei der Schweizer Bahn arbeitet und dafür gesorgt hat, dass die Schweizer Güterloks twittern. Die twittern ihre aktuelle Position immer. Und da gibt es da Abnehmer für jede Menge. Trainspotter fahren da voll ab auf diese ganzen Sachen. Also twittern der Atomkraftwerke ist jetzt wirklich nicht so weit hergeholt.
Weil es, glaube ich, auch bei den Zügen noch systemgetrennt von der Steueranlage ist. Aber auch da über diesen Weg ein USB-Stick auf den anderen USB-Stick und irgendwann ist es halt mal der USB-Stick, der das Update drüber spielt, weil irgendwie muss ich es ja hinbekommen, wenn ich mal ein Update machen möchte.
Ich finde das ja mit dem USB-Stick total ironisch. Das ist ja wie der allererste Amiga-Virus, der sich über Disketten verteilt hat. Du schiebst, ich meine, der USB-Stick ist die Diskette des aktuellen Jahrtausends. Und damals war es auch so, du schiebst eine Diskette rein, da war ein Bootblock drauf, der hat dann das Virus installiert, du hast es nicht gemerkt und dann hattest du es plötzlich auf allen Disketten. Und das ist doch ironisch, dass da jetzt, wie viele Jahre, 30 Jahre später, 20, 30 Jahre später, dass immer noch die Einstiegslücke Nummer 1 ist, um diesmal Atomkraftwerke lahmzulegen.
Naja, du hast eigentlich nur zwei Einstiegsmöglichkeiten, entweder Netze oder physikalische Medien.
Naja, klar, und die Dinger sind nicht am Netz. Also nicht am
Die noch sind nicht. Schon am Netz. Also die sind schon entsprechend vernetzt, weil ja auch diese Atomkraftwerke von zentralen Steuerzentralen gesteuert werden. Also da gibt es schon Netze. Diese Netze sind nicht mit dem Internet verbunden.
Mhm. Noch nicht.
In USA gab es ja dann mal diesen einen Stromausfall im Nordosten, wo es einfach also ein Grund mit dafür war, dass die keine eigenen Leitungen mehr hatten, sondern VPN-Verbindungen übers Internet verwendet haben. Mhm. Und da einfach dann die Leitungen dicht waren und die Steuerbefehle nicht schnell genug kamen und anschließend die Atomkraftwerke dann gesagt haben, so wenn ich nicht gesteuert werde, dann mache ich eine Notabschaltung. Mhm. Und das dann eben zu einer Überlastsituation geführt hat und sich dann alle Atomkraftwerke im Nordosten der USA abgeschaltet haben.
Yay. Ja, also wir halten fest, Sicherheit ist nicht nur Technik, sondern spielt der Mensch eine große Rolle, wird oft übersehen. Und ganz ehrlich, wenn ich irgendeine Firma infiltrieren wollte, würde ich meine Agenten zu irgendwelchen Jobbörsen schicken. Die sollen da mal als Putzleute anheuern. Und das ist der einfachste Weg, einen USB-Stick mal eben in einen Rechner reinzuschieben. Gut, wenn man Sunrays hat, da funktioniert das nicht. Aber
oder bei Sunrays funktioniert das. Du brauchst bloß Sunrays haben einen USB-Anschluss.
Du kannst aber abschalten. Naja, aber das Feature von der Sunray ist, du kannst abschalten, dass die Leute da ihre Sachen da reinstecken.
Könntest du auch an einem anderen System.
Der Mensch ist immer noch die größte Lücke und ich finde das immer spannend, wenn man da mit Social Engineering kommt und dann, ich weiß nicht, wie viele Maschinen ich einfach an unserem Empfang vorbei transportiert habe, ohne dass mich jemand mal nach dem Dings gefragt hat, nur weil die Leute mich kennen und sich bekannt machen, das geht ja auch einfach. Also
was ich irgendwann mal vor Jahren irgendwie gelernt hatte, war, dass bei vielen Rechenzentren irgendwie die Raucher die das größte Problem für die Sicherheit sind.
Ja, sicher.
Also ich bin jetzt nicht Raucher und ich habe jetzt nicht wirklich was aggressiv gegen Raucher. Nein. Das sage ich einfach mal vorab. Aber das Problem ist, in so einem Rechenzentrum ist man ja typischerweise jetzt nicht so erpicht drauf, dass es da Feuer gibt in irgendeiner Form. Und so die ganzen Arbeitsstättenverordnungen heutzutage möchten ja Rauch immer raus haben. Und also Datencenter typischerweise haben ja irgendwelche Sicherheitsmechanismen, muss irgendwie durch eine Schleuse im Zweifelsfall durch und muss dann da nochmal durch, muss ihn nochmal ausweisen. Ist ja alles so umständlich.
Okay.
Und dann gibt es irgendwelche Rechenzentren, wo halt relativ viele Raucher da sind. Und das nervt halt dann und man sucht hier immer irgendwie einen Fallback wie kann ich es jetzt einfacher machen? Dann gibt es irgendwelche Leute, die einfach, ach ja, da ist ja die Notausgangstür, warum macht man die eigentlich nicht auf, wenn ich kurz zum Rauchen
oder
gehe?
Auf den Balkon oder so.
Ne? Ich gehe nur kurz zum Rauchen, ich bleibe dann gleich draußen stehen davor. Da wird schon keiner reinkommen und dann lässt man diese Tür offen. Das sieht dann der nächste Raucher wieder und geht dann auch gleich danach raus. Und dann ist Sommer, ach, ist ja schön, wenn ein bisschen Luftaustausch da stattfindet.
Vor allem, weil da so viel Rauch war.
dann lässt man die Tür noch mal ein bisschen weiter offen und irgendwann kann mal jemand da einfach mal so reinkommen und ist direkt im Datencenter drin, ohne durch die Sicherheitsschleuse zu gehen, ohne durch sonstige Dinge zu kommen.
Also wir halten fest, gewöhnt euch das Rauchen ab. Ihr seid ein Sicherheitsrisiko. Rauchen gefährdet die Sicherheit eures Rechenzentrums. So einfach ist das. Ist ja auch bald Neujahr, da kann man sich dann so seine Vorsätze für das neue Jahr hinschreiben und da kann man dann auch reinschreiben, endlich mal mit dem Rauchen aufhören und dann Sicherheitspunkte
vom Boss kassieren. Jeden Tag 10-mal.
Und damit sind wir schon beim nächsten Thema, nämlich Weihnachten. Denn vor dem Neujahrs Resolutions kommt ja Weihnachten. Und da denke ich mal, sollten wir vielleicht so ein paar Geschenketipps einsammeln. Was habt ihr denn so für Geschenketipps? Oder was würdet ihr euch selber zu Weihnachten schenken?
Ja, wir haben ja immer noch unsere Barbie.
Genau, der Rolf hat die Barbie Computer Engineer jetzt ausgegraben. Über die haben wir ja schon berichtet und die gibt es jetzt endlich auch in Deutschland zu bestellen. Allerdings hat der Rolf da so einen Link auf eBay geschickt. Ist das jetzt ein Import oder gibt es die jetzt wirklich?
Ich gehe davon aus, dass es ein Import ist. Ich habe es nicht angeklickt gehabt. Mhm. Ich habe es nur hier gerade in unseren Show Notes gefunden.
Richtig. Also Barbie Computer Engineer könnt ihr verschenken. Was verschenkst du denn so? Oder was möchtest du dir schenken lassen?
Also ich bin ja gegen diesen ganzen Konsumwahn.
Oh. Du machst also selbstgebasteltes?
Nee. Ich weiß gar nicht. Vielleicht schenke ich irgendeine Kleinigkeit, weiß ich noch gar nichts.
Was würdest du dir denn selber schenken wollen?
Mir?
Mhm. Also angenommen, ich drücke dir 50 Euro in die Hand und sage dir, kauf dir davon was Schönes. Das werde ich natürlich nicht tun, aber angenommen,
warum deine
Oma
nicht?
Oder so drückt dir 50-Euro-Schein in die Hand und sagt, kauf dir was Schönes, Jung, zu Weihnachten.
Ach, ich weiß nicht. Immer dieses Konsumieren.
Du legst es also an.
Als ob es irgendwelche sicheren Anlagemöglichkeiten gäbe heutzutage noch.
Und dann legst du es mal auf Flatter an und verflatterst das dann alles.
Ja, dafür ist es noch nicht weit verbreitet genug. Es ist immer wieder so eine Qual. Es gibt jetzt die Taz als einzig großes Medium, was einen Flatter-Button
hat. Man kann aber Wünsche äußern. Also man kann bei Flatter zum Beispiel sagen, hier, ich möchte gerne folgenden Wunsch anbringen und wer weiß, vielleicht machen die ja was draus und kontaktieren.
Da müssen aber relativ viele Leute kommen, damit wirklich Mainstream-Medien raufspringen.
Die machen dann so eine Highscore-Liste der Wünsche. Man kann die flattern und wenn genug geflattert wird, wird er umgesetzt.
Oh ja. Ja, Andreas, was würdest du dir denn verschenken oder schenken?
Das ist das Problem an den Geeks, dass man heutzutage für 50 Euro kaum noch irgendwelche geekfähigen Geschenke bekommt.
Oh, dann erhöhen wir mal den Einsatz auf 100 Euro.
Ja, das auch für, naja, also irgendwie mein armer Solaris Home Server muss ja noch sein Dasein in der Virtualität, einer virtuellen Maschine fristen und hätte gern seine eigene physikalische Hardware. Ansonsten, meine Digicam bräuchte man ein Upgrade, aber das ist mit 50 Euro auch nicht viel zu holen.
Ja, stimmt, ja. Du meinst die Spiegelreflexkamera?
Ja.
Die ist doch gut. Was ist denn da mehr? Kauf dir lieber ein gescheites Objektiv hier. Die schlechten Fotos auf die schlechte Kamera
Objektive
schieben.
Objektive habe ich inzwischen schon drei und jetzt bräuchte ich auch mal einen neueren Body.
Da kann ich den Happy Shooting Podcast empfehlen. Der wird nämlich von zwei echten Fotografen gemacht, dem Boris und dem Chris. Die sind auch sehr lustig und wer also will, der gehe zum Happy Shooting Podcast. Die bringen immer sehr, sehr gute Tipps zum Fotografieren. Der eine, der ist jetzt längere Zeit wieder in die Analogfotografie abgedriftet, aber da kommt dann auch viel bei raus, wie man ein ordentliches Foto macht, egal was für ein Equipment. Das heißt also, Digitalkamera wäre so bei dir das nächste große Gadget-Ding.
Ja, vielleicht noch ein Handy davor.
Ich habe jetzt gerade mal bei ThinkGeek geschaut, von wegen, also nicht 50 Euro, sondern 50 Dollar. Das nächste, was dran ist, interessiert mich leider nicht. Das ist ein Do-It-Yourself Electronics Design and Project Kit, was als Einstiegs, ich glaube eher noch für Kinder oder sowas ist, wie ich Elektroschaltungen baue. Da bin ich eigentlich da schon wieder die Stufe weiter. Das wären $49.99. Damit wäre ich ziemlich genau, wenn ich jetzt mal 1:1 umrechnen würde, an deinem Limit dran.
Da fällt mir was ein. Ein Arduino-Board, aber das haben wir doch letzte Fernsehsendung geredet.
Ja, für 25 Euro, glaube ich, gibt es die Dinger.
Wo wir dann unsere Lichtsteuerung für unsere Wohnzimmer bauen wollten. Ja,
das
wollten.
Ist bei mir auch auf der Liste, so LED-Lichtsteuerung fürs Wohnzimmer. Da habe ich inzwischen viel recherchiert. Also ein Kollege kam jetzt plötzlich mit einer deutschen Firma, die irgendwie ein Wireless-Home-Lichtsteuerungsprotokoll anbietet. Das glaube ich, das muss ich nachgucken. Nicht F20, das ist nämlich unser Flash-Beschleuniger. Auf jeden Fall weit verbreitetes Protokoll, das man auch hacken kann für Home-Automatisierung und Lichtsteuerung. Und das kann man dann mit Arduino dann bridgen auf Netzwerk oder so. Und da gibt es nämlich Dinge, die man in die Steckdosen einbauen kann oder in die Lichtschalter einbauen kann, sodass dann Lichtschalter sowohl per Hand steuerbar sind als auch per Funk. Die werden dann als Wechselschalter dann geschaltet. Und das wäre doch mal was, weil das muss nämlich leider auch WAF-kompatibel sein. Jo, Marc, was ist denn dein Lieblingsgeschenk?
Ja, ich habe jetzt auch gerade so nachgedacht. Also ich glaube, 50 Euro, das wäre gerade so die Preisklasse für ein paar so iTunes-Gutscheine. Nee, ich bin gerade wieder vermehrt so am Musik hören und so am Einkaufen und da wäre das genau richtig gerade.
Was ist denn dein aktuelles Lieblingsalbum?
Aktuelles Lieblingsalbum? Oh, das kann ich hier nicht sagen. Das ist ist schon etwas älter.
Okay.
Wir denken es uns einfach mal.
Genau.
Irgendwie deutscher Schlager, Roy Black.
Ich wüsste ein Geschenk für einen Marc, was man für 50 Euro kriegt. Eine externe Festplatte, weil auf Marks seinem Rechner kam gerade das Ding, die Meldung hoch, die Festplatte ist fast voll.
Müssen wir jetzt aufhören?
Nee, dann beenden wir doch jetzt mal den Heldenfunk. Wir haben auch schon fast alles durch, aber wir haben noch ein paar Themen. Also ja, wir haben noch Feedback 5 Minuten. Bekommen. Ah, das ist ja gut. Wir haben noch Feedback bekommen und zwar zu den Geek-Reisen-Vorschlägen. Der Systemheld Oliver, der empfiehlt nämlich den Geek-Atlas von O'Reilly. Das ist ein richtiger Atlas, da kann man dann sehen, wo man überall hinlaufen kann oder hinfahren kann, wo es schön ist für Geeks. Und er empfiehlt auch das Heinz-Nixdorf-Museum in Paderborn. Links dazu publizieren wir für euch gerne.
Was wir noch als Vorschläge hatten, war ja eine Tour durch verschiedene Datacenters.
Genau, das wäre auch cool. Die tauchen da, glaube ich, in diesem Geek-Atlas auch auf, aber da bin ich mir nicht sicher. Da
gibt's ja, auch hier für unsere Helden, von denen organisiert, von wegen, wenn ihr da draußen euer Rechenzentrum zeigen wollt.
Genau, dann machen wir doch mal. Wenn ihr euer Rechenzentrum mal featuren wollt, schickt uns ein Video von eurem Rechenzentrum.
Oder ladet uns ein.
Oder ladet uns ein, genau. Dann drehen wir das Video für euch. Ne? Und dann featuren wir euer Rechenzentrum. Das Rechenzentrum des Monats sozusagen. Das wäre cool. Wir haben einen Kunden, der hat in der Schweiz ein Rechenzentrum in den Bergen und die haben da keine Kühlprobleme, weil die einfach die heiße Luft in den Berg hineinpusten.
Der Berg kühlt die dann schon. Die Umwelt freut sich.
Die Umwelt freut sich.
Und dann hat er deswegen schmelzen alle Gletscher weg.
Ja, woanders werden die ja wieder aufgebaut, habe ich gehört. Systemheld Kai hat dann noch beim Dreisat-Magazin Neues einen Bericht über eine Geek-Kreuzfahrt gesehen. Die kann man dann bei der Mediathek dann nochmal nachgucken und das habe ich dann auch gemacht. Das ist auch freaky. Da gibt es einen Reiseveranstalter, der so eine Kreuzfahrt macht. In den USA.
Geek-Tours
heißt das. Und das Schiff ist nämlich ausverkauft. Oben an Deck sitzen die ganzen Normalurlauber und sonnen sich. Und in den Meetingräumen werden dann Vorträge gehalten von irgendwelchen Geeks zu irgendwelchen geekigen Themen.
Und ich hatte irgendwie gerade ganz blöd die PHP-Cruise verpasst. Das war eine PHP-Konferenz auf dem Kreuzfahrtschiff.
Ja, genau.
Also, wobei man da natürlich wissen muss, Kreuzfahrt und USA, das ist da deutlich noch mal ein bisschen weiter verbreitet als hier, wo es eben haufenweise Touren, so vor allem an der Ostküste gibt, einmal den Tag raus und wieder zurück.
Ah, okay, gut, dann. Gut, dann hat uns noch die Jana ein Jobangebot geschickt. Wer also von euch einen neuen interessanten Job sucht, der möge sich dann beim Institut für Schlaganfall und Demenzforschung mit Sitz im Klinikum Großhadern im Münchner Süden melden. Die suchen nämlich baldmöglichst einen Sys-Admin oder einen Mitarbeiter für die IT oder die IT-Administration, männlich oder weiblich, mit abgeschlossener Ausbildung im IT-Bereich und erster Berufserfahrung. Das ISD bietet eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem dynamischen Team mit einem hochkarätigen wissenschaftlichen Umfeld. Das kann ich bestätigen, also wissenschaftliche Rechenzentren sind immer gut. Und modernster apparative Ausstattung. Vergütung erfolgt nach TV-L. Das könnt ihr dann auf WikiLeaks nachgucken, wie viel ihr dann kriegt. Oder ich glaube, das steht sogar auf Wikipedia. Und die Stelle ist zunächst auf 2 Jahre befristet. Verlängerung ist erwünscht. Und hier kommen wir zum Aufgabenbereich. Gewährleistung der reibungslosen Funktion der Computerarbeitsplätze, Pflege der User in den Systemen, Mitarbeiteradministration, First-Level-Support, Organisation der IT-Beschaffung in Abstimmung mit den Anwendern und dem Einkauf, also bitte schön Oracle und Sun-Zeug einkaufen, Administration der eingesetzten Systeme und Netzwerke, Planung, Begleitung und gegebenenfalls Durchführung von Programmierungen, Weiterentwicklung vielfältiger IT-Anwendungen aus Wissenschaft und klinischer Praxis und als letzter Punkt, Datenschutz, ne?
Juhu!
Das wird immer zuletzt noch reingeschrieben, so, ach ja, Datenschutz müssen wir auch noch machen, ne? Wir legen euch einen Link auf die Stellenausschreibung in die Shownotes und dann könnt ihr euch dort bewerben.
Und wenn ihr genommen werdet, schickt uns dann ein Video aus dem Rechenzentrum von dem Klinikum Großhadern.
Das veröffentlichen wir dann für euch auf Wikileaks. Zusammen mit der Passwortliste. Gut. Dann haben wir noch für euch einen kurzen Cliffhanger zur nächsten Folge. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Folge 46, da haben wir über Crowdfunding gesprochen, unter anderem über den Film Iron Sky. Und Iron Sky dreht gerade in Frankfurt. Und wer das ein bisschen mitverfolgt, man kann nämlich jede Woche auf YouTube verschiedene Videos sich angucken vom Regisseur und von der Crew, wie die da ihre aktuellen Fortschritte da dokumentieren. Da kann man dann auch sehen, wie die dann drehen oder irgendwelche Patzer oder was. Also es ist sehr interessant. Und die haben nämlich gerade das Problem, dass in Frankfurt Schnee liegt. Und die gerade eine Szene drehen müssen, wo sie keinen Schnee gebrauchen können. Und wahrscheinlich sind die jetzt bei Obi und holen sich irgendwelche Heißluftbläser oder was auch immer.
Danke, Umwelt.
Danke, Umwelt. Ja, vielleicht machen die das auch mit Besen oder so umweltfreundlich. Muss ja auch günstig sein. Ne? Ich fahre am Mittwoch dahin und treffe mich mit den Leuten. Und wenn alles gut geht, dann komme ich vielleicht mit ein bisschen Material zurück. Und der Marc, der hadert schon in der letzten Sekunden. Also schickt uns eure Kommentare an kontakt@systemhelden.com. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss und jetzt noch Schokolade.
Servus.
Ciao.
Thank you.